Guten Morgen. Muss mir noch umziehen. So. Ich kann euch sagen, worüber Daniel nächste Woche predigen wird. Come on, Church, können wir Gott einen riesen Applaus geben? So schön, euch zu sehen. Wie großartig war Simeon Mücke letzte Woche gewesen, oder? Come on! Yes! Hey, für alle, die es noch nicht einmal geklatscht haben, gejubelt haben, auch als wir Markus eben ins Prayer uns angeleitet haben, die Bibel sagt uns, dass wir unsere Seele befehligen, dass sie Gott alle Ehre gibt, dass wir jubeln. Wir sind kein leises Haus. Und ich will es ganz tough sagen, wenn du ein leises Haus willst, ist das nicht deine Kirche. Wir sind eine Kirche, die laut ist. Wir sind eine Kirche, die wild ist. Wir sind eine Kirche, die nicht sich schämt, Gott die Ehre zu geben, laut zu sein. Wir sind eine Kirche, die es liebt, Menschen zu feiern. Wir sind eine Kirche, die es liebt, Gott zu feiern. Wir sind eine Kirche, die es liebt, das Leben zu feiern, was Gott uns gibt. Und deswegen möchte ich, dass du nicht zurückhältst, sondern wenn wir Gott alle Ehre geben, darfst du auch Gott alle Ehre geben. Amen. Hey, können wir unseren Standort in Ludwigslust begrüßen, die wieder zurück bei uns sind? Hey, Ludwigslust! Wir durften letzte Woche in Ludwigslust sein und es waren Rekordzahlen. Wir waren mit Kindern über 100 Menschen im Gottesdienst. Wir haben getauft, wir haben 4 Taufen gehabt. Wir durften erleben, wie Menschen Ja sagen zu Jesus. Und wir haben das Gebäude renoviert. Und haben eine Woche lang, Marien und ich durften jetzt, wir waren eine Woche auf Ministry-Trip quasi gewesen. Wir durften eine halbe Woche in Ludwigslust sein, um da Gebäude zu bauen, zu renovieren. Wir haben 4 Wände eingerissen, wir haben gestrichen, wir haben Lampen angehangen. Manche munkeln, dass Markus Brause immer noch an der Decke hängt, aber ich glaube, ich habe ihn heute schon mal gesehen. Und hey, wir durften die zweite Hälfte der Woche, durften wir ein Leadership Intensive haben. Wir glauben an Leiterschaft in dieser Kirche. Das bedeutet, wir glauben an Leute, die vorangehen. Wir glauben an Leute, die sind lauter neben dir. Die sind wilder vor dir, weil wir glauben, dass wir Menschen brauchen, die uns hineinführen können in eine Art des Gebets, das du noch nicht kennst, in eine Art des Lobpreises, was neu für dich ist, in eine Art, wie wir Glauben leben dürfen. Deswegen wundere dich nicht, dass es Menschen in dieser Kirche gibt, die dich fragen, mitzuarbeiten, die dich fragen, großzügig zu sein, die fragen, dich mitzumachen, die fragen, lebendig zu sein, die dich fragen, 3 Minuten früher da zu sein und die ersten Reihen voll zu machen, die dich fragen, nicht zu spät zu sein, sondern Pünktlichkeit vorzuleben, denn Leiterschaft macht einen Unterschied in dieser Welt. Und wenn du wissen willst, ob du ein Leader bist, ob du ein Leiter bist, musst du dir die Frage stellen, nicht ob du einen Titel hast, sondern ob dir Menschen folgen. Und ich habe ein toughes Leadership Intensive hinter mir, deswegen bin ich noch in dem Tough-Redemodus. Manchen von euch, euer Glaubensleben sollte keiner folgen, weil euer Glaubensleben lauwarmes Gebet ist. Euer Glaubenslebens lauwarme Großzügigkeit ist, lauwarmer Faith ist. Manche von euch, ihr würdet Menschen runterreißen, statt Leute nach oben zu ziehen. Manche von euch glauben, weil ich sonntags hier im Gottesdienst bin und mal Amen brüll, hab ich's am Laufen. Aber Jesus sagt uns, du und ich sind berufen, der Unterschied in dieser Welt zu sein, die Stadt auf dem Berge zu sein, die leuchtet, die lebendig ist. Wir sind die Hände und Füße Jesus Christus in dieser Welt, der Leib Christi. Amen. Also lasst uns nicht wie Schnecken bewegen, wenn wir der Leib Christi in dieser Welt sein wollen. Favorite Topic. Wir wollen über Riesen sprechen in unserem Leben. Wer von euch hat Ängste? Wer von euch hat Angst, Ängste zuzugeben? Der darf sich jetzt noch melden. Hey, ich möchte mit dir über wahrscheinlich einer der bekanntesten Geschichten des Alten Testaments nachdenken. Einer der bekanntesten Bibelgeschichten. Es ist die Geschichte, als ein Hirte namens David einen Riesen und einen Philister namens Goliath tötet. Wer hat von dieser Geschichte schon mal gehört? Yes, wir alle haben schon was von gehört. Du kannst das erste Mal heute in deinem Leben in Kirche sein, du hast schon mal von David gegen Goliath gehört. Ne? Die Geschichte ist bekannt und ich will dich kurz mit in diese Geschichte mit reinnehmen, aber ich will nicht von David erzählen, sondern ich will von Eliab erzählen, weil Eliab kennen die meisten nicht. Wer weiß, wer Eliab ist? Sehr gut. Eliab ist der älteste Bruder von David. Eliab ist der älteste Bruder von David. Und die Geschichte aus Eliabs Perspektive geht so. Eliab ist der älteste Bruder von David und ist der älteste Sohn von Isai aus Bethlehem. Und unter den Geschwistern, die haben mehrere Geschwister, gilt Eliab als der Starke, der Erfolgreiche. Es ist klar, dass Eliab die Geschäfte des Vaters übernehmen wird. Es ist klar, Eliab ist ein renommierter Krieger und der König Saul ist der einer, der immer als erstes die Nachricht bekommt, wir ziehen in die Schlacht, du musst dabei sein. Er ist ein guter Kämpfer. Und zu seinen Brüdern hat er ein richtig gutes Verhältnis. Außer zu dem Jüngsten. Wer von euch ist das älteste Geschwisterkind in der Familie? Amen. Gott segne dich. Wer von euch sind die Jüngsten? Amen. Ihr seid gesegnet. Ich weiß, wir machen es euch nicht einfach. Es tut mir leid. Hey, aber er hat gutes Verhältnis zu seinen Brüdern, außer zu seinem ältesten, zu seinem jüngsten Bruder. Denn sein jüngster Bruder ist so ein Schöngeist, so ein Kreativer, so ein Musiker. Die Muse und die schöne Musik und Gedichte, die er schreibt. Und irgendwie kommen die nicht aufeinander klar. Und was die Sache verschlimmert hat seitdem, ist nicht nur, dass die sich nicht gut verstehen, aber seit einiger Zeit ist echter Hass zwischen den beiden. Denn Simeon hat letzte Woche kurz auch darüber gesprochen. Es ist eine Geschichte passiert, die unglaublich war. Der Priester Samuel ist nach Bethlehem gekommen, obwohl König Saul König ist. Und hatte den Mut und sagt tatsächlich, hey Leute, einer von euch wird der nächste König sein. Also mussten die Brüder sich zum Rapport melden und alle in eine Reihe stellen. Und es hieß, einer von euch wird der nächste König sein. Und es war klar, wer das sein würde, oder? Natürlich Eliab. Eliab, der geborene Anführer. Eliab, der geborene Krieger. Eliab, der sich seine Sporen verdient hat. Eliab, der die Familienbusiness am Laufen hat. Sie haben den jüngsten Bruder David nicht mal geholt. Was soll David schon? David, der Feind. Der singt wahrscheinlich irgendwo ein Lied über die Musik und wie schön das Wetter ist und wie schön die Schafe mähen. Wer braucht schon David, wenn Eliab da steht? Aber auf einmal steht dort Samuel und sagt, nee, du bist nicht Eliab. Nee, du bist es auch nicht. Und auf einmal heißt es, hey, einer fehlt. David wird geholt. Und Samuel salbt David zum nächsten König. Das ist der Moment, wo Eliab daran zweifelt, ob Samuel wirklich im Willen Gottes, wirklich in dem Willen Sauls handelt. Also wird Eliab nur noch treuer zu König Saul. König David ist versehen, was hier passiert ist. Und keiner nimmt ernst, dass David zum König gesalbt worden ist. Denn es ist ein Kind. Denn die Geschichte geht weiter. Plötzlich kommt das Schreiben vom König Saul und es heißt, hey, wir ziehen in die Schlacht. Wir ziehen in den Krieg. Wir ziehen den Philistern entgegen. Diese unbeschnittenen Heiden. Steht da wirklich. Und die ziehen in die Schlacht. Und soll ich dir sagen, wer keine Einladung bekommen hat? David. Und David ist zu jung. David ist zu klein. Und Eliab zieht in die Schlacht mit seinen Brüdern. Und den Abend, bevor es losgeht, hey, sie ziehen an den Battlefield. Sie sind durch die Städte gegangen, voller Freude, voller Jubel. Sie werden schon geprahlt haben, mit wie viel Philisterköpfen sie nach Hause kommen werden. Sie haben all ihr Werkzeug dabei, ihre Rüstung, ihr Schwert. Und sie ziehen in die Schlacht. Er ist dem Ruf von König Saul gefolgt. Und Eliab freut sich drauf. Er weiß, es ist ein Moment, wo ich in der ersten Reihe stehen kann. Er weiß, es ist ein Moment, wo ich den Unterschied machen werde. Und jetzt kommen sie ins Heereslager. Sie sind stolz. Sie sind dankbar. Und was sie tun ist, in der Nacht vor der Schlacht wird nochmal das Schwert geschliffen, die Rüstung geölt, poliert. Schön gemacht. Ich habe keine Ahnung, was man mit Rüstung macht. Aber hey, sie werden sich vorbereitet haben. Bis hierhin läuft alles Hand in Hand. Denn der nächste Tag bricht an. Es war keine Idee, einen langen Krieg draus zu machen. Es war eine Idee, einen kurzen Fight draus zu machen. Und Eliab steht da, wo er zu stehen hat, in der ersten Reihe. Eliab steht so, dass König Saul ihn sehen kann. Eliab steht ready, um zu zeigen, ich bin jemand. Eliab steht dort und weiß, jetzt ist es soweit. Du musst dir das vorstellen, hier ist ein Hügel, die Israeliten stehen hier, ist ein kleines Tal. Hier drüben steht, ist ein Hügel, die Philister stehen dort und alle sind ready für Showdown. Alle sind bereit, dass irgendjemand was sagt. Alle sind bereit, dass die Philister ihre letzten Worte sagen dürfen. Das Volk Gottes ist bereit, auf die Philister zu rennen. Und plötzlich verändert sich etwas. Eliab kann nicht sagen was. Eliab schaut auf den Hügel und er merkt, ohne etwas zu sehen, sieht er, wie alle Philister sich umdrehen und Platz machen. Und sie machen viel Platz. Und er merkt, irgendwas ist anders. Die Situation verändert sich. Und plötzlich sieht er hinter dem Hügel wie einen Helm, wie jemand nach oben kommt. Erst ist es nur die Spitze des Helms. Plötzlich sieht er immer mehr. Und plötzlich versteht Eliab, hier ist was anderes. Und plötzlich fühlt Eliab ein Gefühl, was er das letzte Mal gefühlt hat, als König, als Samuel das Öl über David fühlte. Er fühlte, wie ihm warm wurde, obwohl es ihm kalt war. Er fühlte, wie sein Herz anfing zu schlagen. Er fühlte, wie er schwitzte, obwohl irgendwas nicht stimmte. Er wusste noch nicht, was es ist. Und die anderen Israeliten waren noch ready to rumble. Die waren noch bereit. Aber plötzlich erkennt er, als er die Schultern des Kriegers sieht, der kommt. Sieht er, obwohl er nur bis hierhin sieht, weiß er, das ist ein Riese. Wisst ihr was? Eliab ist 1,70 groß. Das ist so groß wie ich. Und das war für einen Israeliten ein Großgewachsener zu dieser Zeit. Und plötzlich sprechen wir von Goliath, der über 3 Meter misst. Und er sieht, wie dieser Krieger... Eliab sieht den Helm aus Bronze und weiß, dass er den Helm als Mann nicht tragen könnte. Er sieht, wie der Brustpanzer kommt. Er sieht den Speer, der aus einem Baum gefertigt worden ist, aus einem jungen Baum geschlagen worden ist. Er sieht den Schildträger, der das Schild Goliaths trägt und gerade so über das Schild gucken kann. Er sieht, wie dieser Riese sich positioniert, wie die Philister nicken. Und er sieht und spürt etwas, was ihn nicht nach vorne rennen lässt, will, sondern ihm nach hinten gehen lässt. Die Philister fangen an zu jubeln, zu klatschen. Und plötzlich hebt der Kämpfer dieser Krieger seine Hand. Er war doppelt so groß wie sie um ihn herum. Und Eliab erlebte ein Gefühl, was er nie fühlen wollte. Eliab hatte Angst. Erst hat Eliab sich übersehen gefühlt. Und jetzt hat er den Moment, wo er glaubt, jetzt kann ich es beweisen. Und plötzlich hat Eliab Angst. Diese ganze Erscheinung. Eliab hat Angst. Und dann herrscht absolute Stille. Und wir lesen. Durch die Stille kam die Stimme des Kriegers. Warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister und ihr für Saul. Wählt einen von euch aus. Er soll zu mir kommen und kämpfen. Wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich siege und ihn tötet, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Habt ihr gehört? Ich fordere das ganze Heer Israel heraus. Schick mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen können. Gott, ich danke dir dafür, dass du heute da bist. Gott, ich danke dir dafür, dass du heute in unser Leben sprechen willst. Gott, und ich bete, dass heute Riesen besiegt werden. Gott, dass du heute Riesen niederringst. Gott, ich bete, dass heute Angst weichen muss, Verzweiflung gehen muss. Gott, wir beten dafür, dass du uns ein neues Herz gibst, eine neue Leidenschaft gibst. Gott, so soll es nicht um mich gehen, sondern alleine um dein Wort gehen. In Jesu Namen, Amen und Amen. Lasst uns Gott nochmal einen riesen Applaus geben. Danke, Anna. Goliath steht dort und macht ein Offering und sagt, hey Leute, one on one, eins gegen eins. Und es war zu dieser Zeit eine legitimierte Kampfführungstaktik. Es war vollkommen okay zu dieser Zeit zu sagen, hey, wir müssen uns nicht alle kaputt prügeln, sondern zwei prügeln, die zwei besten prügeln und der, der gewinnt, hat halt dann alles gewonnen. Das hatte zum Vorteil, dass wenn du die verlierende Gruppe bist, sind nicht alle deine Männer tot. Und als gewinnende Gruppe hatte es zum Vorteil, dass du gute Krieger hattest, die deine Sklaven werden. Denn es war klar, dass wenn du gewinnst, war das der Deal. Und plötzlich sagt Goliath es und alle haben, ihr müsst euch das so vorstellen, hey, es wird gefragt, gibt's einen in eurer Reihe, der bereit ist zu kämpfen, der tritt vor und alle treten so zurück. Pfup. Und eigentlich, weil keiner war so irre, gegen diesen Krieger zu kämpfen. Das war Tag 1. Tag 2. Alle machen sich bereit zum Kämpfen. Stehen wieder an der Front. Nicht ganz so nah. Bisschen weiter nach hinten. Und Goliath kommt. Und Goliath brüllt ihn zu. Ob keiner den Mumm hat, gegen ihn zu kämpfen. Was los wäre mit den Feiglingen. Und Goliath verspottet sie. Goliath brüllt ihnen zu, wie schwach sie sind, dass sie nichts drauf haben, dass sie nichts richtig machen, dass sie Feiglinge sind. Es war zermürbend und ich will, dass du das verstehst. Goliath kam dreimal am Tag, morgens, mittags und abends, hat sich nicht mal mehr die Mühe gegeben, seine Rüstung anzuziehen, sondern stand dort und hat gesagt, Leute, was ist los mit euch? Was ist los, ihr Feiglinge? Was ist los, die, die Gott an ihrer Seite haben? Was ist los, Limbach Oberfrohna? Was ist los, Standort Limbach von C3 Home? Hast keinen Mumm mehr? Traust dich nicht, deinen Glauben zu teilen? Wo ist Gott jetzt, wo es schwierig wird? Ha, ein bisschen Depression und du hörst schon auf. Hast du nicht den Mumm noch gegen mich anzutreten? Hast du nicht noch genug Glauben übrig? Ist da nicht etwas in dir? Wer soll kommen und mich besiegen? Wer soll kommen und mich niederreißen? Wer soll kommen? Du bist kein Match gegen die Probleme deiner Ehe. Du hast nichts gegen die Hoffnungslosigkeit. Dein Bankkonto wird immer so bleiben. Du musst nicht glauben, dass du den Betrieb deines Vaters retten könntest. Die Beziehung mit dir war die noch nie möglich zu retten. In dir steckt nichts. Das war Tag 1. Und dann kam Tag 2. Dann kam Tag 3. Tag 4. 40 Tage. Jeden Morgen stehen sie da und werden angebrüllt. 40 Tage lang. Am Morgen des 40. Tages steht Eliab, macht sich zu seinem morgendlichen Anschiss bereit. Hey, du kannst es nicht nachvollziehen. Eliab ist als stolzer Mann dahin gekommen. Als Eliab auf dem Weg zum Schlachtfeld war, wenn ihn jemand gefragt hätte, hey, wenn König Saul einen Krieger braucht, hätte Eliab gesagt, oh, ich werde der Krieger sein. Ich werde die Person sein. Ich werde die Person sein, die den Unterschied macht. Ich werde die Person sein, die für meine Familie kämpft. Ich werde die Person sein, die es auf sich nehmen wird. Ich werde, egal welchen Krieger, besiegen. 40 Tage später steht er nicht mal mehr in der ersten Reihe. Er ist ein gebrochener Mann, der sich nicht getraut hat, Ja zu sagen, als es drauf ankommt. Und dann steht er da und er schaut durch die Reihe, kurz bevor Goliath kommt. Und er sieht ein bekanntes Gesicht und er sieht seinen kleinen Bruder David in der ersten Reihe mit den Soldaten sprechen. Spinnt er? Ich weiß, alle älteren Brüder haben das schon öfters über ihre jüngeren Brüder gedacht. Und er ist hingerissen zwischen, ich hoffe, er wird getötet und ist ja immer noch mein Bruder. Und wir alle wissen, das Gefühl kann innerhalb von Sekunden wechseln. Zwischen, ich hab dich so, aber da, Eliab fragt sich und Eliab versucht durchzukommen zu David. Er möchte mit ihm sprechen, aber bevor er zu David kommt, kommt Goliath auf das Plateau, steht dort oben wieder und sagt, hey, ihr Feiglinge, was ist los? Hat heute jemand den Mumm, gegen mich anzutreten? Ich dachte schon, dass keiner bereit ist. Ich dachte schon und alle haben Angst. Und Eliab beobachtet David. Und Eliab sieht, dass David keine Angst hat. Und Eliab weiß, der Junge hat keine Ahnung. das ist kein Wolf, das ist nicht eine Schafsherde, sondern wir sprechen über den Real Deal, wir spielen darüber. Und Eliab konnte seinen Augen nicht trauen, wie er die anderen Soldaten fragt, was los ist. Und die anderen Soldaten sind clever. Das Erste, was ihm David erzählen ist, hey, weißt du, wenn du den besiegst, kannst du die Tochter vom König heiraten. Das ist die Story. Und Eliab steht dort. Und irgendwann kommt, packt ihn, ist Eliab nah genug dran und packt David am Schlawittchen. Hey, was machst du hier? Was hast du hier zu suchen? Unsere kümmerlichen paar Schafe lässt du allein in der Wildnis. Wer passt das auf sie auf? Ich weiß, wie witzig du bist. Ich weiß, dass du glaubst, nur weil Samuel einen Fehler gemacht hat und ein bisschen Öl über dich geschüttet hat, dass du jetzt ein besonderer Krieger bist. Dass das hier. Aber David, das hier ist das echte Leben. David, das hier ist nicht mehr der Pausenhof. Das hier ist nicht, wo Papa kommt und dich rettet. David, hier geht's um Leben oder Tod. David, hier geht's um Bankrott oder nicht Bankrott. David, hier geht's nicht um ein bisschen Kirche bauen. David, hier geht's darum, dass echte Leben Steaks sind. David, hier geht's nicht darum, dass du mal auf die, und es wird schon werden, ein bisschen positive Energie. David, hier geht es um etwas. Und David will mir der ganze, okay, Eliab, chill. Und David geht. Es macht Eliab noch wütender. Und Eliab lässt es nicht so ganz auf sich sitzen und geht ein bisschen hinterher. So auf Abstand. So Spy-Modus. Und plötzlich sieht Eliab, wie David in das Zelt von Saul geht. Und er ist nicht nah genug dran, um zu hören, worum es geht. Und er versucht, an das Zelt zu kommen. Ihr müsst bedenken, die Massen haben gerade ihren Anschiss bekommen und schleichen wieder zurück. Und er versucht, da durchzukommen, versucht, ans Zelt zu kommen. Und er kommt ans Zelt auf der anderen Seite und eröffnet einer der Nahte, um hineinzukommen. Und was er da sieht, schockiert ihn erst, aber gibt ihm dann Frieden. Er sieht David, wie er in der Waffenrüstung von Saul da steht. Und diese Waffenrüstung von Saul ist ihm viel zu groß. Du musst bedenken, als ob Malte meine Klamotten anhätte. Und Eliab ist schockiert in dem Moment und denkt so, David, mach keinen Quatsch. Und dann sieht er aber, wie David die Kleidung niederlegt, wie er abgeht. Er kann nicht hören, was sie sprechen. Er sieht, wie David das Zelt verlässt. Er guckt noch auf der anderen Seite und er sieht, wie David runter zum Tal, das ist ein kleines Bächlein, wie David geht. Und denkt so, okay, es ist vorbei. Mittag. Goliath kommt. Hey, ihr Feiglinge, findet sich denn nicht einer, der bereit ist, gegen mich zu kämpfen? Komm, Leute, wir machen das seit 40 Tagen. Das kann nicht ewig so weitergehen. Euch ist schon klar, dass das Ding irgendwann beendet sein muss. Euch ist schon klar, dass die Geschichte nicht so bleiben wird. Euch ist schon klar, dass keiner komme. König Saul, der Feigling, kommt nicht mal mehr bis vorne hin. Er steht mal nicht mal mehr. Er versteckt sich in seinem Zelt. Wo sind die Krieger Sauls? Wo sind die kämpfen wollen? Ich dachte mir, dass keiner. Ich werd's tun. Und Eliabs Herz zerbricht, was die Stimme seines Bruders ist. Der brüllt, Goliath, ich werde gegen dich kämpfen. Goliath, ich stehe für die Armee des lebendigen Gottes. Der kleine Bruder, David. Und Eliabs Gedanken sind hin und her gerissen zwischen, was mache ich? Habe ich den Mumm vorzugehen? Aber Angst lähmt ihm. Wie sage ich meinem Vater, dass das passiert ist? Zu was passiert hier? Und die Geschichte geht so schnell. Goliath ist, okay, Goliath zieht sich nicht mal seine Rüstung an. Der steht da oberkörperfrei und denkt sich, tit, und nimmt sich das Schwert, was er mit zwei Händen hält, geht in die Mitte. David geht in die Mitte und Eliab rastet aus, weil der Typ seine Hand in der Hosentasche hat. Und Eliab denkt sich, nicht mal in dem Moment, wo du sterben wirst, hast du ein bisschen Haltung und Achtung. Und David schleicht sich da vorne so rum und hat die Hand in der Tasche. Was Eliab nicht sieht, ist, bevor Goliath das nächste Mal brüllt, sieht Eliab, wie die Hand aus der Tasche kommt, wie sie in seine Schlinge kommt. Wie David anfängt, seine Steinschleuder zu werfen und plötzlich der Stein kommt, alles ist still. Und plötzlich siehst du den Riesen fallen. Alle denken erst, er wird gestolpert sein. Aber der Riese fällt. Er schlägt auf den Boden auf. Und David rennt weiter. David rennt zu dem Riesen, das Schwert so groß, dass er es mit einer Hand nicht heben kann. Mit all seiner Kraft nimmt er das Schwert des Riesens, wirft es in die Luft und lässt es auf den Hals des Riesen fallen. Und das Letzte, was das Volk sieht, bevor alle Israeliten losrennen und die Philister abhauen, ist, wie David den Helm wegstoßen muss, um den Kopf des Riesens zu heben. Alle rennen los, alle jubeln. Außer Ilja. Der da steht und fragt sich, was passiert ist. Gott, wie konnte es so einfach sein? Wieso David? Warum habe ich das nicht gemacht? Man, die letzten 40 Tage fangen gewesen. Und statt zu jubeln und zu freuen, bricht Ilja zusammen und weint. Ilja, der große Bruder, musste nur zuschauen, wie der Riese, der ihn gebremst hat, der ihn gelähmt hat, der ihm Angst gemacht hat, getötet worden ist. Wie unfassbar für ihn. Wovor hast du Angst? Was brüllt dein Riese? Ich bin mir recht sicher, dass du heute nicht auf einem Schlachtfeld stehen wirst und ein 3-Meter-Mann dir entgegenstehen wird. Aber für manche von euch ist morgen auf die Arbeit gehen, fühlt sich genau so an. Deine Ehe fühlt sich genau so an. Wovor hast du Angst? Manche von euch haben so viel Angst, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen, dass sich anfühlt wie ein Riese. Zukunftsängste, Geldsorgen, Versagen, das Gefühl, dass du es nicht schaffst. Wisst ihr, diese 40 Tage waren ein Ein-oder-Alles-Geschäft. Es war klar, dass der Showdown kommen muss. Es war klar, dass irgendwann jemand aufstehen muss. Es war klar, dass es aussichtslos ist. Aber es wurde so lange geschoben, wie es sein könnte. Welche Ängste schiebst du, seitdem du denken kannst, versuchst du einfach nur die Reihe hinten zu stehen. Du hörst ihr brüllen, aber du willst ihnen nicht entgegenstehen. Du hoffst, dass es von alleine aufhören wird. Welche Dinge erscheinen deinem Leben zu groß, um sie anzupacken, zu groß, um sie zu besiegen. Und mit jedem Aufschieben wird es noch größer. Dein Aufschieben, dein zur Seite schieben macht es größer. Deine Kampfmoral sinkt. Es ist immer unwahrscheinlicher zu gewinnen. Es geht schon gar nicht. Es geht schon lange nicht mehr um Gewinn. Ich hoffe einfach nur, dass es aufhört. Dass die Stimmen aufhören. Dass die Angst aufhört. Manche von euch in so zerbrochenen Ehen, dass du dir einfach wünschst, dass einer von euch den Mumm hätte, die Ehe zu beenden. Es geht nicht mal mehr um Gewinn. Welche Kämpfe hast du aufgegeben in deinem Leben? Come on, ganz ehrlich. Du hast aufgehört, dafür zu beten. Du hast aufgehört, dafür zu hoffen. Du hast keine Kraft mehr. Das ist auswegslos. Es ist besiegt. Welche Kämpfe hast du aufgehört, Limbach-Oberfrohna? Manche von euch haben aufgehört, für die Person zu glauben, sie zu Jesus zu führen. Du hast aufgehört, sie einzuladen. Du hast aufgehört, dass Gott diese Heilung bringen könnte. Und deswegen bist du heute hier hingekommen mit, das letzte Mal, dass ich im Gottesdienst bin. Ich bin noch mal da. Du hast aufgehört zu glauben, dass Gott dich noch mal benutzen könnte, dich noch mal berufen könnte. Du hast aufgehört zu glauben, dass es besser werden könnte. Du hast aufgehört zu glauben, dass die Heilung passieren könnte, die Berufung entstehen könnte. Du hast aufgehört zu glauben, dass Gottes Versorgung kommen könnte. Du hast aufgehört zu glauben, dass dein Kind von den Drogen nochmal wegkommen könnte. Du hast aufgehört zu glauben, dass die Depression weichen könnte, die Ängste aufhören könnte. Du hast aufgehört zu kämpfen gegen die Gedanken des Suizids, gegen die Sorgen, gegen diese Dinge. Wie heißt dein Riese? Wahrscheinlich nicht Goliath. Heißt dein Riese Verzweiflung? Heißt dein Riese Einsamkeit? Heißt dein Riese Angst? Heißt dein Riese Sucht? Alkohol, Pornografie, Zorn, Neid? Wie nennst du den Riesen deines Lebens? Der größte Riese, den du haben kannst in deinem Leben, ist Angst. Angst ist der größte aller Riesen. Und wenn es nicht Angst ist, ist einer der Cousins von Angst. Die heißen Sorge, Stress, Dunkelheit, Versagen. Soll ich dir sagen, wie Faith geistlich, wie Angst geistlich definiert ist? Es ist, dass du Faith und Glauben auf den Feind legst. Angst bedeutet, dass du anfängst, mehr Faith in dem Riesen zu haben. Also dabei ist Angst das Signal, dass du Jesus brauchst. Angst muss das Warnsignal sein, dass du mehr beten musst, nicht dass du auf den Riesen hören musst. Da, wo du Angst hast, da, wo du den Dingen glaubst, legst du dein Faith, dein Glauben, dein Vertrauen auf deinen Riesen und nicht auf deinen Erlöser. Der Soundtrack unseres Lebens wird die Stimme des Riesen in unserem Leben. Angst ist echt und ist ein Teil unseres Lebens. Aber warum erlauben wir den Riesen unseres Lebens zu bestimmen, welche Stimme in unserem Leben am lautesten ist? Warum erlaubst du der Angst die Playliste deines Lebens? Warum ist der Song darüber, dass du versagst, in deinem Leben angestellt und nicht der Song, dass Gott schon gesiegt hat? Was ist der Soundtrack deines Lebens? Was ruft dir dein Riese zu? Sag dir dein Riese täglich dafür, dass du zu schlecht dafür bist. Du kannst es nicht. Du siehst nicht gut genug aus. Dich mag keiner. Du bist ein schlechter Vater. Du bist eine schlechte Mutter. Du bist ein schlechter Ehemann. Du bist eine schlechte Ehefrau. Du kommst aus so zerbrochenen Umständen, du wirst es nie verbessern können. Aus dir wird nie was werden. Du schaffst es ja nicht mal, deine Familie zu ernähren. Du schaffst es nicht mal, deine Depression zu bekämpfen. Du schaffst es nicht einmal, dich um dich selbst zu kümmern. Du wirst deine Ziele nie erreichen, denn du hast sie bis jetzt noch nicht erreicht. Du hast es nicht verdient. Du bist ein schlechter Leiter, oder du bist ein schlechter Christ. Ob Jesus wirklich für dich gestorben ist? Es ist deine Schuld. Dich liebt niemand. Es wird nie besser werden, egal wie sehr du es versuchst. Was brüllt dir dein Riese zu? Vielleicht ist es ein ganz leises Flüstern, was dir permanent sagt, dass es eh keinen Unterschied macht. Du wirst nie einen Unterschied machen. Deine Kirche nie einen Unterschied machen. Die Stimme, die dir zuflüstert, frag sie nicht, deine Frau zu werden, denn du wirst genauso versagen wie dein Vater. Was flüstert dir dein Riese zu? Und manche von uns würden sich wünschen, dass es nur ein Flüstern ist, weil dein Riese so laut brüllt. Manche von euch kämpfen jeden Tag gegen die Stimme, die brüllt, bring dich um. Gegen die Stimme, die brüllt, du bist es nicht wert, dich wird nie jemand lieben, du bist nicht gut genug, du bist ein Versager, keiner ist stolz auf dich, die Welt wäre besser ohne dich. Was brüllt dir dein Riese zu, dass du zu schlecht bist? Oder bist du eine andere Person? Lass uns 1. Samuel 17, Vers 4 kurz angucken. Da trat aus dem Heer der Philister da ein einzelner Soldat raus. Goliath aus der Stadt Gath, er war über 3 Meter groß, gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Bronze ist schwer. Dazu hatte er noch eine bronzene Lanze. Nächste Folie bitte. Auf dem Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum. Und allein der Eisenspitze des Speers waren über 7 Kilogramm. Das sind schon 67 Kilogramm nur für 2 Kleidungsstücke. Schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Manche von euch sind nicht gegenstehend. Dem Riesen schon lange nicht mehr gegenüber. Du bist der Schildträger deines Riesens geworden. Du hast angefangen, den Lügen so viel zu glauben, dass du dich dachtest, es ist schlauer, mich an meine Angst festzuklammern. Und alles, was du tust, ist, du sprichst über deine Angst über deine Depression, über deine Sorgen, über deine Ängste. Du glaubst all das, was der Riese dir gesagt hat, so sehr, dass es einfacher für dich ist, das Schild des Riesens zu tragen und mit ihm zu gehen, gelähmt zu sein, es festzuhalten, keine Freude mehr zu haben, nicht die Dinge zu tun, die Gott dich beruft, die Dinge zu tun, die Freude in deinem Leben machen, sondern du lässt dich treiben von dieser Stimme. Du bist der Kompagnon, du bist der Diener deines Riesens geworden. Du bist der Schildträger deines Riesens geworden, weil du es leid warst, weil du es müde warst, an der Front zu stehen. Es ist einfacher für dich, den Rufen, den Demütigungen, den Ängsten und den Verzweiflungen zu glauben, als ihnen entgegenzutreten. Wisst ihr, David ist gesalbt worden als König. Ein kleiner Junge. Und er wurde von seinem Dad einfach nur geschickt, Käse zu bringen. David ist eigentlich nur der Pizza-Junge. David ist nur Lieferando in dieser Geschichte. Aber nur, dass du verstehst, wie krass diese Story ist. Stell dir vor, du battlest zu Hause mit der Stimme, die dir sagt, dass du dein Leben beenden sollst. Und plötzlich kommt der Lieferando in Orange, kommt rein und nimmt die Stimme weg. So fühlt sich Ilja. Und wisst ihr was, ich habe so viele Predigten über David gegen Goliath gehört in meinem Leben. Und wisst ihr, was ich so oft falsch verstanden habe und geglaubt hat, und es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe so oft geglaubt, weil es gesagt worden ist, wenn David den Riesen besiegen konnte, dann kannst du doch auch alles niedermetzeln, was dir in den Weg kommt. Das ist das, was du hörst. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe das Gefühl, dass ich relativ wenig habe, um irgendeinem Riesen entgegenzuwerfen. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal gegen so einen 8-Meter-Riesen mit einer Nerf-Gun stehe. Piu, 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 mit einer Wasserpistole. Aber da nichts passiert. Das ist das, was ich als Kind gehört habe. Und plötzlich, 20 Jahre später, stehen da immer noch meine Riesen in meinem Leben. Ich möchte, dass du verstehst, Gott fragt dich niemals, den Riesen zu töten. Wir glauben ganz oft, dass es in der Bibel um mich geht. Gott, ich werde der sein, der den Riesen besiegt. Ich werde über Wasser gehen. Ich werde das verheißene Land finden. Ich werde das Meer teilen. Ich werde die Mauern Jerichos einreißen lassen. Du bist nicht David in der Bibel. Du bist nicht der Held in der Story. Jesus Christus ist der Held der Story. Ich möchte, dass du heute verstehst, du bist Eliab. Du bist ein stolzer, gebrochener Typ, der es leider nicht hinbekommen hat, egal wie gut du es versuchst. Egal, was du vorher trainiert hast, egal, was du getan hast. Und das Einzige, was du tun kannst, ist zuzusehen, wie jemand anderes deinen Riesen besiegt. Und die Frage ist, kannst du den Sieg des anderen annehmen und über dein Leben deklarieren? Du bist Ilja. David war ein Hirte aus dem Ort Bethlehem. Jesus ist der gute Hirte aus dem Ort Bethlehem. David besiegte Goliath mit 5 Steinen in seiner Tasche. Jesus besiegte jede Angst, jede Sünde, jede Verzweiflung, jede Sorge, jeden Riesen mit 3 Nägeln in seinen Händen. Dein Riese ist besiegt. Dein Riese ist besiegt. In Römer 8 heißt es, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges, Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes es, oder sonst irgendwelche Gewalten, egal was es ist, können dich jemals trennen von der Liebe Gottes, die durch Jesus Christus besiegt worden ist. Deine Ängste sind besiegt, deine Verzweiflung ist besiegt. Ich verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass es einfach ist und dass es nicht schwierig ist. Aber ich will dir sagen, Jesus hat deine Ängste besiegt. Amen. Aber Mathis, yes. Aber Mathis, warum fühlt es sich nicht so an? Warum werde ich immer noch angeschissen von dem Riesen? Warum hört es sich immer nicht so an? Warum habe ich dann noch Angst? Warum habe ich dann noch Sorgen? Warum ist da noch Angst und Verzweiflung? Obwohl es besiegt ist. Ich möchte, dass du verstehst, dein Riese ist tot, aber noch tödlich. Wir haben in Australien gelebt. Das, was du lernst in Australien ist, wenn du eine Schlange tötest, was du nicht machen solltest. Aber rein hypothetisch war mal eine Schlange bei uns auf der Veranda, die sehr giftig war. Und es war, du bist rein hypothetisch, ist jemand von uns nach Hause gekommen, hatte den Maxi-Cosi in der Hand mit Matteo damals und hat die auf die Veranda gestellt und hat den Schlüssel rausgeholt. Die Schlüssel fiel runter und rein hypothetisch machte die Person so, sah die giftige Schlange, die sehr giftige Schlange, sah den Maxi-Cosi. Rein hypothetisch brüllte die Person noch um die Ecke seiner Frau zu, dass sie nicht weiterkommen sollte, nahm vorsichtig den Maxi-Cosi, stellte ihn auf den Tisch. Ich, wo die Schlange hoffentlich nicht drankommt, sah die Schaufel in der Ecke und wusste, diese Schlange namens Goliath hat ihren David gefunden. Aber weißt du, was du lernst? Dass wenn du mit der Schaufel auf die Schlange haust, fasst du die Schlange danach trotzdem nur am Schwanz an. Die Schlange ist besiegt, aber sie ist immer noch giftig. Es ist wie mit Wespen, die immer noch stechen. Die Wespe ist besiegt, aber sie ist immer noch giftig. Ich will dich mega ermutigen. Der Riese ist besiegt, aber er ist immer noch tödlich. Aber es ist besiegt. Aber hier kommt das Wichtige. Und es klingt nicht so gut. Du musst verstehen, dein Riese ist immer noch tödlich. Aber du lässt einen toten Riesen erlauben, dein Leben niederzuringen. Du lässt einen toten Riesen erlauben, dich zu lähmen und dich festzuhalten. Der besiegte Riesen hat immer noch eine Stimme. Wie viele von uns haben es sauschwer in ihrem Leben wegen der Stimme eines toten Rieses? Mathis, wie breche ich daraus aus? Wie kann ich der Stimme eines toten Riesens entgegentreten? Es geht nicht darum, was du in der Hand hast. Du bist nicht David in der Geschichte. Du bist nicht David, der die Steine finden muss und den toten Riesen nochmal besiegen muss. Es geht nicht darum, was du in deinen Händen hältst. Es geht nicht darum, was du mit deinen Augen siehst. Es geht nicht darum, das ist, was viele von uns tun. Du stehst dort und beschreibst immer noch Goliath, wie er das erste Mal auf den Berg kommt, obwohl er schon besiegt ist. Denn du siehst mit deinen Augen, du beschreibst mit deinem Mund. Aber wie du deinen Riesen besiegst, ist, indem du deine Augen schließt und die Verheißung Gottes in deinem Leben hörst. Wenn du dein Wort auf das Jubel um dich herum begreifen lässt. Wenn der Worship um dich herum lauter wird als die Stimme des Riesens in deinem Leben. Es wird Zeit, dass du verstehst, das Wort Gottes aufschlägst und verstehst, dass die Riesen besiegt sind und dass du es proklamierst in deinem Leben, dass du anfängst zu bekennen, dass er besiegt ist. David steht vor Goliath und sagt, dein Schwert, dein Speer ist beeindruckend, aber ich stehe hier im Namen des Gottes von Israel. Dein Gegenmittel zu Angst ist nicht Mut, es ist nicht Entschlossenheit, es ist nicht Aktionismus, es ist nicht, jetzt werde ich es tun. Dein Antidot zu Angst ist Faith. Und wisst ihr, was die Playliste von Faith ist? Worship, Anbetung. Darf ich ehrlich zu euch sein, Church, Call on Leadership Intensive, Tough Talk, Mathe ist noch hier. Ich stand eben im Worship da hinten und hab das mir angeguckt und hab gedacht, Leute, so kriegen wir unsere Riesen nicht weggejagt. Mit den Händen in der Tasche. mit einer Band, die alles da versucht, um einen neuen Soundtrack in deinem Leben zu schreiben, um dir Lieder der Anbetung in den Mund zu legen, um dir zu sagen, dass es ein Gott ist, der größer als deine Ängste ist, größer als deine Verzweiflung ist, aber du stehst in der letzten Reihe mit der Hände runter, summst ein bisschen mit, aber morgen stehst du auf deiner Arbeit und wunderst dich, warum die Depression, warum die Verzweiflung, warum die Ängste wieder so laut sind. Vielleicht wird es Zeit, dass du anfängst, den richtigen Soundtrack in deinem Leben anzuschalten, die richtige Playlist zu wählen und dass du wie ein Irrer unter dieser Dusche stehst, die Kirche heißt und mitplärst, bis du selber klopfst, bis deine Nachbarn klopfen, du sie nicht klopfen hören kannst, weil dein Worship zu laut ist. Es wird Zeit, dass deine Stimme den Soundtrack von Faith annimmt. Und nicht dein Riese dir den Soundtrack von Angst und Zweifel jeden Tag gibt. Es ist dein Atem, der den Herrn preisen muss. Es ist nicht mein Glaube, der deine Depression niederreißt. Es ist nicht mein Faith, der dich näher zu Jesus bringt. Jesus hat es getan und es wird Zeit, dass du den Sieg Gottes über dein Leben triumphieren lässt. Es wird Zeit, dass du es proklamierst. Kirche, wir sind der Leib Christi. Der Leib Christi ist der Löwe von Juda. Aber manche von euch rohren und brüllen wie kleine Chihuahuas. Du brauchst dich nicht wundern, wenn der Riese lauter in deinem Leben ist. Wenn du es nicht mal schaffst, mit 200 Menschen in einem Raum zu lobpreisen. Denn du musst lernen, morgen Abend, wenn der Riese klopft, musst du lernen zu lobpreisen. Du musst lernen zu worshipen, wo keiner zugucken kann. Du musst lernen zu beten, wenn keiner dabei ist. Du musst lernen, auf deine Knie zu gehen und zu sagen, Herr, deine Wege, nicht meine Wege. Du musst proklamieren, Gott, brich mein Herz für deine Dinge. Oh Gott, wenn wir es könnten, Maren und ich würden jeden Riesen niederringen wollen von euch. Aber wir können es nicht. Und wir müssen es nicht. Weil Jesus es getan hat. Ich will, dass du das verstehst. Wir vertrauen Jesus manchmal mehr darin, dass ich ewiges Leben haben werde, als dass ich wirklich befreit sein könnte von den Dingen, die jetzt noch um mich herum sind. Ich will nicht sagen, dass dein Riese aufhören wird zu brüllen. Ich will dir nur sagen, dass es Zeit wird, dass du deine Stimme findest. Es wird Zeit, dass du deine Anbetung findest, dass du lauter wirst als dein Riese. Sie sind groß, tot, aber tödlich. Aber ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass dein Riese nicht größer ist als Jesus Christus. Dein Riese ist nicht größer als die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferstehen lässt. Und die Bibel sagt, dass diese Auferstehungskraft der Heilige Geist ist. Und dieser Heilige Geist will in dir leben. Du hast alles, was du brauchst, um ein Leben in Victory zu laufen. Egal wie hart es wird, egal wie viel brüllen werden. Aber du hast einen Soundtrack, der lauter ist. Wisst ihr was? David steht dort und sieht Goliath. Aber Davids Blick ging ein höher und er wusste, meine Hilfe kommt von den Bergen. Woher deine Hilfe kommt her? Und David wusste, dieser Stein kann nicht geschmissen werden von mir. Ich brauche Gott, der das tut für mich. David schreibt später im Psalm 16, deshalb ist mein Herz voller Freude und ich kann aus tiefster Freude jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Manchmal ist der beste Soundtrack of Faith, den du haben kannst, ist zu sagen, Gott, ich weiß, mein Herz wird okay sein. Gott, ich weiß, mein Herz wird okay sein. Gott, ich weiß, dass diese Achterbahn wild ist, die Achterbahn von Leben wild ist, die Achterbahn von Trauer wild ist, die Achterbahn von Depression wild ist. Aber Gott, ich will, dass du meine Konstante bist. Gott, dass wenn alle Riesen kommen, ich an den Riesen vorbeischaue, ich nicht schaue, wie er vor dem Berg steht und mich anbrüllt, sondern ich auf dem Berg sehe, wie das Kreuz immer noch dort steht und proklamiert, es ist vollbracht, es ist getan. Es wird Zeit, dass du das, was Jesus getan hat, in deinem Leben proklamierst. David sagt, ich kann aus tiefster Freude jubeln. Wenn du Gott im Fokus hast, hast du immer einen Grund zum Worshipen. einen Grund zum Anbeten, einen Grund zum Loben. Aber Mathis, es ist richtig scheiße in meinem Leben, ja. Aber wer trotzdem nicht der Waffenträger? Wer trotzdem nicht die Person? Mathis, ich sag nur, wie es ist, ich bin zerbrochen, meine Ehe ist kaputt, ich habe Depressionen. Ja, ich weiß. Aber wer nicht der Waffenträger? Bleib auf der anderen Seite stehen und sag, Gott, ich heb meine Hände zum Kampf, auch wenn ich es nicht sehe. Gott, this is how I fight my battle. Ich kämpfe sie auf den Knien mit meinen Händen erhoben. Wusstest du, dass Lobpreis und Meckern nie gleichzeitig in deinem Mund sein kann? Welchen Soundtrack lässt du dein Leben bestimmen? Welchen Soundtrack lässt du die Situation verändern? Mein Körper ruht in Sicherheit und wenn ich wandere durchs finstere Tal, fürchte ich keinen Unheil. Dein Stecken und Stab, der Stecken ist dafür, um dich zu beschützen, das, wo es auf den Kopf geht. Der Stab ist dich zu führen, dir die Richtung zu geben. Wisst ihr was? Es ist so traurig. Wie viele in Limbach, in Ludwigslust sitzen, wie viele hier sitzen und wie viele online zuschauen, die Freiheit Jesus angenommen haben, aber noch nie herausgefunden haben, was es bedeutet. Pass auf, für viele ist Jesus das. Und zwar heißt es, du bist frei. Und du sagst, Amen. Stell dir vor, es ist so, ich komme jetzt zu dir, jemand kommt nachher zu dir, ein Anwalt, und sagt, du hast ein Haus geerbt, weil jemand gestorben ist. Person kennst du nicht, du weißt gar nicht, wer das ist, jetzt keine Trauerding, sondern du hast einfach, oder irgendjemand hat ein Haus für dich gewonnen und er sagt, hey, und fragst, was ist das für ein Haus? Und du sagst, ja, ist ein Haus. Und auf einmal rufst du deinen Kumpel an und sagst, hey, ich habe ein Haus geerbt. Und der so, boah, wie ist das Haus? Ich so, hey, ich habe auf Google in Mexiko, perfektes Haus, ist voll in der Stadt, aber richtig nah am Land, wisst ihr? Hey, das ist ein Haus, der Garten geht ins Wasser, ich habe einen persönlichen Strand, aber kann sofort mit meinem Sessellift, Skilift fahren. Wisst ihr, das ist das perfekte Haus, es ist da, wo es warm ist, aber da, wo Schnee ist. Es ist richtig groß, es können 1000 Leute darin wohnen, aber es ist auch klein genug, dass ich es ganz schnell sauber machen kann. Es ist wirklich, wirklich schön. Ich liebe das Haus. Das Haus habe ich geschenkt bekommen. Jemand anderes hat dafür bezahlt mit seinem Tod. Aber das ist nicht so schlimm, der ist wieder auferstanden. Ist ein tolles Haus. Und auf einmal sagt die Person zu dir, geil, komm mal. Und sagt, wow, soll ich vorbeikommen? Müssen wir die Küche renovieren? Und deine Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Wieso? Ich war noch nie drin. Wie, du warst noch nie drin? Ich habe das Haus. Aber ich war noch nie drin. Manche von euch haben, deine Vergangenheit ist bezahlt. Du bist erlöst. Deine Riesen sind besiegt. Oh, looks great. Es sieht so gut aus, ich lasse mich im nächsten Wasser taufen, damit alle wissen, dass ich das Erbe habe. Kind Gottes. Aber wenn du gefragt wirst, hey, wie sieht das aus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das bis jetzt nur in meiner alten, schäbigen Bude an die Wand gehangen, das Bild von dem Haus. Es wird Zeit, dass du reingehst, hingehst. Es wird Zeit, dass du durch die Räume gehst. Es wird Zeit, dass du erkennst, wie sicher das Haus ist, wie viel Berufung im Haus ist. Es wird Zeit, dass du erkennst, was es bedeutet, Christ zu sein. Manche von uns sind befreit durch Jesus Christus von ihrer Sünde, aber du hängst immer noch in deiner Sünde. Obwohl Jesus sagt, du bist befreit. Manche von uns glauben, dass du jede Woche die Hand heben musst. Weil es war wieder, wir verstehen mich nicht falsch, I love it. Wir haben immer jemanden, den wir zählen dürfen. Amen. Und ich könnte dir ein High Five geben. Aber ich will dir sagen, wenn du einmal dein Leben Jesus gegeben hast, ist deine Sünde besiegt. Sie ist besiegt, sie wird besiegt sein. Du bist ein Kind Gottes. Gottes Meinung über dich ändert sich nicht. Dein Riese ist besiegt. Es wird Zeit, dass du aufhörst, versuchst Steine gegen ihn zu werfen. Sondern es wird Zeit, dass du Luft holst. Es wird Zeit, dass du sagst, meine Seele preise den Herrn. Es wird Zeit, dass du bekennst, this is how I fight my battle. Und plötzlich wirst du dich wundern, wenn du hier anfängst, deine Hände zu heben und anzubeten, wie viele Menschen mit dir anbeten werden. Plötzlich wirst du dich wundern, welche Wunder passieren können. Herr, öffne du mir die Augen. Lass mich hineintreten. Plötzlich wirst du erkennen, Ich liebe die Geschichte von Elisa. Elisa hat einen König, ist sauer auf ihn. Er ist ein Prophet Gottes aus dem Alten Testament, kannst du noch lesen. Erst worshipst du deinen Riesen nieder und dann liest du das Wort Gottes, weil dann hast du noch mehr, um deinen Riesen nieder zu worshipen. Versteh mich nicht richtig, es geht nicht mal darum, deinen Riesen nieder zu worshipen. Es geht darum, in den Raum zu gehen, auf deine Knie zu gehen, den Soundtrack von Worship anzumachen, von Faith anzumachen, dann wirst du den Riesen nicht mehr hören. Es geht darum, sich umzudrehen. Es geht darum zu erkennen, aber Matthias, die Armee ist so groß, Matthias, es ist nicht ein Riese, Matthias, es sind alle Riesen, die da sind, es ist eine ganze Armee voller Riesen, Amen. Da, Elisa ist in der Stadt Dothan und er ist dort mit einem seiner Diener, seinem Schüler, Prophetenschüler, und ein König ist richtig sauer auf ihm. Und dann lesen wir in 2. Könige 6, Vers 14. Zugleich hat der König ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin geschickt, in die Stadt Dothan, wo die waren. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten, und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Das ist, wie manche von euch fühlen. Es ist dunkel und es ist umzingelt. Und denkst du, das ein Riese ist nicht das Problem, aber alle. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? Rief er. Wie oft hast du in deinem Leben einfach nur gedacht, Gott, was sollen wir jetzt machen? Gott, ich bin am Ende meines Latein. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben. Denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Wo denn? Und dann betete er: Bitte, Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elias Diener die Augen. Und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Wir waren auf dem Leadership Intensive und ich hatte einen Prayer Moment gehabt, nur für mich. Und ich habe bitterlich angefangen zu weinen, weil ich für diese Kirche gebetet habe. Und mein Gebet war: Gott, öffne ihnen die Augen. Herr, öffne ihnen die Augen. Und ich bete dafür, dass du so viel Faith in Jesus findest, dass dir nicht mal die Augen geöffnet werden müssen, sondern du einen Riesen siehst und weißt, mein Gott ist größer. Dass du eine Stadt umgeben von Feinden siehst und du weißt, seine Armee steht schon dahinter. Dass du weißt, dass sein Wort Bestand hat. Er war, er ist und wird immer der gleiche bleiben. Er ist der Sohn Gottes, der den Tod, der die Sünde besiegt hat, der in die Hölle hinabgegangen ist, der die Schlüssel der Hölle und des Totenreichs an sich gerissen hat und der dir sagt, was immer du auf Erden binden wirst, werde ich im Himmel bin. Was immer du auf Erden freisetzt, werde ich im Himmel freisetzen. Es geht nicht darum, dass du deinen Riesen versuchst, einen Stein entgegenzugeben. Es geht darum, dass du deinem Riesen die Wappe zeigst, für welchen König du reitest. Und ich werde dir sagen, dieser Riese wird fliehen müssen in Jesu Namen. Dein Riese ist tot, aber tödlich. Aber es ist Zeit, einen neuen Soundtrack aufzulegen. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen. Auch Ludwigslos mich einladen, aufzustehen. Hier im Saal wird das Licht ein bisschen dunkler werden. Weil es ein Moment ist, in dem es um dich geht. Hey, viele von euch sind jeden Sonntag in dieser Church und wissen, jetzt kommt der Bekehrungsaufruf, tausendmal gemacht, mal gucken, was passiert. Und manche von euch überlegen jetzt schon, was es Mittag zu essen gibt, was ich jetzt machen sollte. Darf ich dich was einladen? Wenn dein Leben mit Jesus klar ist, fang jetzt an, für die Menschen um dich herum zu beten. Denn hier marschieren gerade so viele Riesen auf, die Menschen sagen, warum sie ihr Leben Jesus nicht geben können. Aber es ist unser Gebet, es ist unser Sieg proklamieren, der diese Riesen schweigen lässt. Für alle die, die Jesus im Herzen haben, die Nachfolger Jesus sind, möchte ich dich bitten, jetzt für die Menschen um dich herum zu beten und zu sagen, Riesen schweigt, Riesen schweigt. Herzen, öffnet euch für Jesus. Denn dann werden wir erleben, wie da, wo du betest, Menschen Ja sagen werden für Jesus. Denn wir kämpfen nicht gegen Mächte aus Fleisch und Blut, sagt Paulus, sondern wir kämpfen gegen Kräfte der Dunkelheit. Lasst uns Riesen besiegen, indem wir Faith aussprechen. Für alle, die heute hier sind, hey, es sind so viele, es wird Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Manche von euch haben ein Foto von einem Foto. Kennt ihr das? Meine Eltern sind manchmal so, dann wird ein Foto von einem Foto von einem Foto gemacht und das wird dir dann geschickt. Und dann denkst du, wie oft wurde jetzt das Handy abfotografiert? Es spielt überhaupt keine Rolle. Aber manche von euch haben Foto von einem tollen Haus und sagen, das habe ich geerbt. Das Leben, was ich jetzt habe, bin Christ. Aber die Freude am Herrn ist sowas von nicht deine Stärke. Hey, das ist, weil du ein Foto hast. Aber es wird Zeit, dass du die Schlüssel vom Haus hast. Es wird Zeit, Jesus reinzulassen. Es wird Zeit, in ein Haus zu gehen. Es wird Zeit anzunehmen, dass David den Riesen besiegt hat und du es nicht tun musst. Und manche von euch können das nicht, weil du stolz bist. Und du weißt, und du denkst, ich wollte es alleine hinbekommen. Ich will dir sagen, du wirst dein Leben nicht erfolgreich ohne Jesus hinbekommen. Denn ohne Jesus wirst du immer nicht in der Ewigkeit landen. Aber ich will dir sagen, dass da ein Leben ist. Die Riesen sind da. Aber dass es da einen Soundtrack gibt, der Anbetung, des Lobpreises. Und ich will dich einladen heute, dass du Gott sagst, lass mich sehen, Gott. Und ich möchte dich einladen heute, für dich die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, Jesus, ich will dich in meinem Leben haben. Ja, Jesus, ich will das annehmen, was du für mich hast. Ja, Jesus, ich will den Sieg annehmen, den du für mich hast. Limbach Oberfrohna, es sind so viele hier, die sagen, ich kenne Jesus. Du kennst nur die Stimme deines Riesens, nicht die Stimme deines Hirtens. Bild dir nichts darauf ein, weil du früher in Kirche warst und weil du sonst immer mal in Church bist und dieses und jenes machst. Kennst du die Stimme deines Hirtens? Du kennst nur die Stimme deines Riesens. Dann wird es Zeit, den Hirten aus Bethlehem, Jesus Christus, in dein Leben einzuladen. Zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Römer 10 heißt es, wenn ich mit meinem Herzen glaube, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, wenn ich mit meinem Mund anfange zu proklamieren, dass er der Sohn Gottes ist, werde ich ewiges Leben haben, werde ich ein Kind Gottes sein, werde ich Teil seiner himmlischen Familie, seiner Herde werden, wird er dafür sorgen, dass die Riesen deines Lebens besiegt werden. Das heißt nicht, dass du nicht noch lernen musst, auf die Stimme des Hirten zu hören. Das heißt nicht, dass der Riese nicht mal wiederkommt und dich versucht umzutackeln. Das heißt, dass wir eine Stimme haben, einen Wappen haben, einen Hirten haben, den wir voranschicken, auf dessen Sieg wir uns ausruhen dürfen, weil er ist unser Sieg. Amen. Deswegen möchte ich jetzt einladen, gleich mit deinem Herzen anzufangen zu glauben und dann mit deinem Mund zu proklamieren, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und du ihn in deinem Leben brauchst. Hey, für mich ist es einige Jahre her, dass ich auf meine Knie gegangen bin und einfach gebetet habe, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komme mein Leben. Weil die Riesen so groß waren. Weil die Stimme, die mir sagte, dass ich ungeliebt bin, nichts wert war, so groß war. Auf welche Stimme hörst du? Die Stimme Gottes, die in deinem Leben anklopft. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in dein Leben flüstern will, damit du Jesus kennenlernst. Allen Augen geschlossen. Ich werde jetzt gleich dich fragen, wenn du das bist, in deinem Herzen zu sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben. Ja, Jesus, ich will, dass du mein Hirte wirst. Ja, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ja, Jesus, mach mich frei von meinen Süchten. Ja, Jesus, mach mich frei von meinen Ängsten. Und ja, es kann sein, dass es nicht alles sofort kommen wird, sondern du lernen musst, die Stimme Jesus darüber zu proklamieren. Dass es Zeit wird, dass du es lernen musst. Aber ich will dir sagen, du bist nicht alleine. Hier ist eine ganze Armee, die mit dir marschieren will. Hier ist ein Lobpreis, der vorangehen will. Hier gibt es Menschen, die für dich beten wollen. Hier gibt es Menschen, die dir beibringen wollen zu beten. Hier gibt es Menschen, die dir beibringen wollen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Hier gibt es Menschen, die manche Riesen schon niedergeworshippt haben und mit dir dort stehen werden. Denn hier gibt es Menschen, wo du deine Hand nicht heben kannst, werden wir sie für dich heben. Da, wo du deine Stimme zum Gebet nicht heben kannst, werden wir anfangen, für dich zu beten. Und das, wozu wir dich einladen wollen, ist heute zu sagen, Jesus, ich mach dich Herr und Hirte meines Lebens. Mit allen Augen geschlossen, ich werde bis drei zählen, möchte ich einladen, auch in Ludwigslust Ja zu sagen zu Jesus. Und bei drei will ich dich einen mutigen Schritt fragen. Mit allen Augen geschlossen will ich dich fragen, deine Entscheidung zu proklamieren, indem du deine Hand hebst. Damit es nicht nur ein Gedanke ist, sondern ein Ja sagen ist. Denn hier bin ich, Jesus, ich nehme dich an. Mit allen Augen geschlossen, wenn du Jesus heute Herr deines Lebens machst, wenn du heute zurückkommst zu Jesus, weil du lange davon weggekommen bist, wenn du heute in dieses Haus kommen willst, nicht einen geerbten, lauwarmen Glauben haben willst, sondern hineintreten willst in das, was du geerbt hast, in was da ist, wenn du diese Beziehung neu starten willst, wenn du heute das erste Mal Ja sagst zu Jesus oder merkst, es wird Zeit, wirklich heiß zu werden für das, was ich tue, mit allen Augen geschlossen, eins, auch in Ludwigslust glaube ich, dass die beste Entscheidung ist, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, wir sind mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du in diesem Moment der Entscheidung, dass deine Sünden dir vergeben werden, dass du ein Kind Gottes wirst, dass du ewiges Leben erhalten wirst, dass du zur Herde Jesus gehörst, dass Berufung in dein Leben strömt, dass Bestimmung in dein Leben strömt, dass Autorität in dein Leben strömt. Mit allen Augen geschlossen, wenn du Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, dass heute wieder neu festmachst mit Jesus. Eins, zwei, drei, heb jetzt deine Hand so, dass ich sie sehen kann. Heb sie ganz hoch. Yes, Jesus, seh die Hände hier, die Hände, die hier hochgehen. So viele mehr. Heb deine Hand hoch. Yes, Jesus, seh die Hand ganz hinten, die Hände, die dort hochgehen. Yes, die Hände, die hier an der Seite hochgehen. Yes, Jesus, seh die Hand, die da hinten hochgeht. Ludwigslust, wir sehen die Hand, die bei dir online Church. Du musst in den Chat rein. Es ist noch nicht zu spät zu sagen, Jesus, ich will das. Ich will das für mein Leben haben. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen und es waren so viele Menschen, 20 Leute, die gerade die Hand gehoben haben. Ich will dir sagen, willkommen daheim, in der Familie Gottes. Willkommen zu Hause, im Reich Gottes. Wir sollen mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen. Deswegen möchte ich dich einladen, mit mir im Gebet zu sprechen. Das Gebet ist nicht magisch. Das Gebet habe ich bei Daniel abgeschrieben. Das stimmt gar nicht. Aber dieses Gebet ist das zu bekennen. Und ich will dich einladen, dieses Gebet laut zu beten. Ich will dich bekennen, das Gebet so zu beten, dass der Riese auf der anderen Seite des Tals hört, für welche Armee du antrittst. Ich will dich einladen, so zu beten, dass dein geistliches Leben, dass die Welt um dich herum weiß, dass du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dass die Auferstehung und das Leben für dich gilt, dass der Sohn Gottes dein Heiland ist, dein Herr ist, dein Hirte, dein Freund. Ich will dich einladen, mit mir zu beten. Und ich will dich einladen, nicht nur die Hand gehoben haben, sondern ich will, dass wir gemeinsam beten als eine Stimme, um den Riesen auf dem Berg stehen, die dort stehen, wissen zu lassen, dass heute Menschen Ja zu Jesus gesagt haben und der Riese tödlich erscheint, aber dass er tot ist. Amen. Also lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre heute auf deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, mein guter Hirte ist, dass er für mich am Kreuz gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert, denn dies Das ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen. Und Amen. Und Amen. Und jetzt lassen wir noch Paris und schweigen. Ich kenne die Riesen meines Lebens. Und ich weiß, wie laut manche Stimmen sein können. Und ich weiß, wie viele Stimmen dich an das Ende bringen. Und manchmal ist das Einzige, was wir haben, to worship one more time. Noch einmal zu sagen, Gott, ist das letzte Prozent Batterie left. Ist das letzte Lied, was ich noch spielen kann. Danach habe ich nicht mehr. Aber das, was ich die letzten Jahre erlebt habe, ist, wenn Dunkelheit kommt, da, wo ich die Armee nicht sehe, weil ich es nicht sehe, möchte ich anfangen zu bekennen, Gott, ich weiß, der Kampf ist dir. Und Gott, ich weiß nicht immer, wie es ausgehen wird. Ich will Faith haben dafür, dass ich es weiß. Aber dir, seien wir ganz ehrlich, so oft ist unsere Antwort wie Elia im Tal des Todes, der sagt, Gott, das weißt du allein. Aber eins habe ich gelernt. This is how I fight my battle. Es ist die Art, wie ich meine Kämpfe kämpfe. Es ist auf meinen Knien und mit meinen Händen erhoben. Es ist, wenn die Welt um mich herum dunkel wird, will ich meine Stimme erheben. Da, wo meine Riesen mir zubrüllen, dass ich nichts wert bin, will ich meine Hände heben. Dass da, wo ich glaube, dass ich verloren habe, will ich meinen Blick zu den Bergen richten, wo meine Hilfe herkommt. Wenn ich umzingelt bin von der Armee des Feindes, will ich bekennen, selbst wenn ich es nicht sehe, will ich bekennen, dass seine Armee da ist. Will ich bekennen, dass die Riesen besiegt sind? Will ich bekennen, dass meine Seele den Herrn anbetet? Will ich bekennen, dass ich meinem Gott zujubel? Because this is how I fight my battle. Und ich will dich bekennen, ich will dich einladen, mit uns heute den Kampf so zu kämpfen. This is how I fight my battle. Komm und lass uns unsere Stimme erheben. This is how I fight my battle. Ich will, dass du deinem Riesen es wissen lässt. This is how I fight my battles. Come on. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Zu bekennen, egal wie umzingelt ich bin. Zu bekennen, dass ich umzingelt bin durch den Geist Gottes. Come on, it may look like.